Ja, das ist keinesfalls so abgesichert, wie man so denkt. Das haben wir festgestellt im Laufe unseres Engagements mit der Intelligenzia. Die Frage nach der Bezahlung ist schwierig zu beantworten, denn es ist von Fachbereich zu Fachbereich ganz verschieden, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Wer Glück hat, und da ist Glück relativ, der kann nach dem Hochschulabschluss als wissenschaftliche Mitarbeiterin anfangen und sozusagen auf einer Stelle promovieren. Und da verdient man netto im Schnitt um die 1000 Euro. Allerdings sind inzwischen nur noch etwa 2% aller angestellten Verträge an den Unis unbefristet. Also es sind immer befristete Verträge und da wird natürlich auch ein großer psychologischer Druck ausgeübt. Und es wird vor allem auch das Verhalten der Menschen, die dort arbeiten, ganz klar mitbestimmt und mitbeeinflusst, denn die wollen ja dann auch wieder einen Anschlussvertrag und können jederzeit rausfallen. Insofern ist da überhaupt gar keine Sicherheit geboten. In vielen Fachbereichen reicht das Geld nur für die Vergabe von Verträgen als wissenschaftliche Hilfskraft. Und das ist ein Gehalt auf Hartz-IV-Niveau ohne Sozialversicherung. Natürlich befindet sich eine wissenschaftliche Hilfskraft auf einem anderen Qualifikationsniveau als ein Prof oder eine Professorin. Und wenn wir allerdings den Höchstsatz für Hartz-IV-Empfängerinnen mit dem von W3-Professorinnen vergleichen, der Hartz-IV-Höchstsatz sind 359 Euro und das monatliche Gehalt eines W3-Profs sind 5.280 Euro, dann werden da Menschen für eine zumindest sehr ähnliche Arbeit so unverhältnismäßig unterschiedlich bezahlt, dass das einfach mal sittenwidrig ist. Und da muss natürlich dringend was unternommen werden.
Welche arbeitenden Gruppen an Hochschulen trifft das am meisten?
Eigentlich sind alle betroffen von diesen Strukturen innerhalb der Hochschulen. Die Strukturen ähneln Strukturen eines unterfinanzierten Unternehmens. Was die Bezahlung betrifft, und das ist ja nur ein Aspekt, ja, geht es ja schon bei den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen los, die sich teilweise gar nicht leisten können, beispielsweise eine Familie zu gründen, weil sie auch so wenig Sicherheiten haben. Dann geht es aber weiter. Die wissenschaftlichen Hilfskräfte, haben wir schon gehört, bekommen ein Gehalt auf Hartz-IV-Niveau. Dann gibt es noch die Privatdozentinnen, die meistens gar nichts bekommen, die aber lehren müssen, damit sie habilitiert bleiben und noch Professorinnen werden können. Die werden auch natürlich ausgebeutet damit.
Das hat ja auch eine Folge für die Zukunft der akademischen Laufbahnen aller und für die Lehre und die Forschung in Zukunft. Wie sieht es denn da aus? Kannst du da so eine Einschätzung geben, was solche Strukturen oder solche schlechten Verhältnisse mit Forschung und Lehre anrichten?
Es ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, immer wieder zu betonen, dass natürlich die Studierenden mit die Hauptleidtragenden dieses Systems sind. Denn die bekommen Dozentinnen präsentiert und dazu gehören auch die überarbeiteten Professorinnen, die natürlich nicht in ihrer Kraft stehen, die nicht mit vollem Elan arbeiten können, weil sie sich eben ständig Gedanken darüber machen müssen, wie sie den täglichen Bürokram, der überbordend ist inzwischen, überhaupt bewältigt bekommen, wie sie Drittmittel einwerben können, weil die inzwischen immer wichtiger werden, also Gelder von außen, um überhaupt Stellen zu finanzieren. Oder auch die Lehrbeauftragten, die nebenbei natürlich jobben müssen oder irgendwie anders zu Geld kommen müssen, um überhaupt ihr Leben bestreiten zu können. Und die können sich natürlich dann der Lehre und aber auch der Forschung nicht in dem Sinne oder nicht so widmen, wie sie es gerne täten und wie es auch für die Studierenden wichtig wäre, um denen eine gute Lehre zu präsentieren.
Und ist da jetzt das Problem, dass es dazu führt, dass es gar keinen Nachschub an Professoren mehr gibt, weil einfach keiner mehr dazu kommt, sich so eine Promotion oder so eine akademische Laufbahn zu leisten? Oder will man gar keinen Nachschub an Professoren?
Also ein Zehntel aller Promovierten hat überhaupt die Aussicht auf eine Professur. In manchen Fachbereichen ist die Aussicht auf eine Professur so groß wie die Aussicht auf einen Lottogewinn. Das Problem ist aber ein anderes, und zwar, dass die Zugangschancen, überhaupt eine wissenschaftliche Karriere zu machen, stark reglementiert sind. Schon allein deswegen, weil die Aussicht darauf, promovieren zu können, überhaupt Abitur zu machen, ganz stark vom Geldbeutel und vom akademischen Status der Eltern abhängt. Und hier muss der Zugang überhaupt zu den Hochschulen erstmal viel sozial oder überhaupt sozial gerecht gestaltet werden. Also das große Thema, das drüber steht, ist das Thema Chancengleichheit. Und dann ist es natürlich so, dass innerhalb des Systems, durch das es die Menschen so wenig Geld bekommen, sie sich in Abhängigkeiten begeben müssen oder überhaupt irgendwie anders finanziert werden müssen, extern finanziert werden müssen. Und natürlich denkt dann eher jemand, der womöglich einen reichen Ehemann, eine Ehefrau hat oder reiche Eltern hat, darüber nach, diesen Weg zu gehen. Das heißt, wir werden immer Profs haben, je nachdem, wie viele halt auch bezahlt werden können. Diese Profs rekrutieren sich aber eben auch schon aus einer bestimmten Gruppe, ja, die einer bestimmten sozialen Gruppe der Gesellschaft. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Ja. Da geht auch ein Potenzial verloren, denn der Geldbeutel der Eltern sagt ja nichts über die Klugheit des Menschen aus, der in dieses Elternhaus hineingeboren wird. Wobei natürlich es Menschen gibt, die eine unglaubliche Energie aufbringen können, die drei Jobs nebeneinander machen, die aus eben nicht akademischen Elternhäusern stammen und sich da irgendwie durchkämpfen können. Vor diesen Menschen habe ich allergrößte Hochachtung. Ich selber habe einen komfortableren familiären Hintergrund. Es ist aber trotzdem so, dass natürlich jeder dieselbe Chance haben soll. Und de facto ist es so, je höher der Qualifikationsgrad, umso höher auch der akademische Grad der Eltern beziehungsweise umso reicher das Elternhaus.
Wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt eine akademische Laufbahn einschlage? Mit welchen Komplikationen muss ich denn rechnen? Was wird da auf mich zukommen?
Also erstmal kommt es auf den Fachbereich drauf an. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Manche suchen sogar händeringend nach Doktorandinnen, die dann auch ganz gut bezahlt werden. Und bei anderen Professorinnen muss man vorstellig werden und darum bitten, dass man dann bei ihnen promovieren darf. Dann ist es so, dass ich sofort in einer Abhängigkeit bin. Das hängt so von eigentlich auch vom Charakter des Professors, der Professorin ab, weil ich über diesen Professor entweder eine Stelle bekomme oder derjenige mir Empfehlungen schreibt für Stipendien und so weiter. Und ich mich natürlich auch entsprechend verhalten muss, damit ich eine Zukunft habe. Und das ist wieder so ein psychologischer Mechanismus innerhalb der Universität, der diesen Herrschaftsmechanismus letztlich der dringend durchbrochen werden muss. Denn das wirkt ja auch jeder Form von freier, kritischer Wissenschaft entgegen. Also das beste Beispiel ist der koffertragende Doktorand, der dem Professor hinterher dabbelt. Und natürlich auch, also auch in seiner wissenschaftlichen Tätigkeit sich so verhält, dass der Professor auch den Inhalt dessen, was derjenige fabriziert, dass er dem zustimmen kann. Das empfinde ich als eine ganz, ganz große Schwierigkeit und da muss, dem muss auch dringend entgegengewirkt werden. Ja. Dann ist es so, dass ja diese befristeten Verträge ja zu einer großen Unsicherheit führen und die ganze Zeit darüber nachgedacht werden muss, ja, wie komme ich an Geld, ja, wie kann ich mich finanzieren? Und da gibt es natürlich auch die unterschiedlichsten Strategien. Also manchmal ist es auch gar nicht so unklug, und das meine ich jetzt ironisch, einen Professor zu heiraten als junge Doktorandin, weil man dann sozusagen an der Quelle sitzt. Und das ist natürlich auch unmöglich, ja. Dann ist es so, dass während der Zeit, also dass alles auf die Professur hinläuft in unserem Hochschulsystem und alle Stellen davor und alle Funktionen, die ich davor ausfüllen kann, eben prekäre Beschäftigung bedeuten. Also wenn 2% der Verträge nur noch unbefristet sind, bin ich dauerhaft prekär beschäftigt und lebe in einer dauerhaften Unsicherheit, bis ich eine Professur habe. Die Aussicht darauf ist sehr gering.
Also führt der Druck, der dahinter steht, letztendlich dazu, dass der Elan verschwindet und das, was man ja eigentlich bei so einer Doktorandenstelle vielleicht erhofft, nämlich sich frei bewegen zu können, frei forschen zu können, ja eigentlich gar nicht mehr gegeben ist.
Das Problem ist, dass es zu einem ganz großen Konkurrenzdruck führt und auch zu einem Konkurrenzverhalten und dass sich dieses System entsolidarisierend auswirkt. Viele sind mit Elan dabei, allerdings nicht unbedingt dabei, kritisch zu forschen und zu lehren, sondern sie sind mit voller Elan dabei, sich dadurch zu kämpfen. Es geht eben nicht mehr um den Inhalt in erster Linie, sondern es geht darum, möglichst viel zu publizieren, möglichst viele Drittmittel einzuwerben. Und ja, die Substanz bleibt auf der Strecke, das Substanzielle bleibt auf der Strecke.
Und ihr von der Intelligenzia Potsdam setzt euch jetzt dafür ein, dass diese prekären Situationen für die, die eine akademische Laufbahn einschlagen wollen, dass die Situation sich bessert oder allgemein abgeschafft wird. Wo findet ihr euch in diesem Prozess wieder, beziehungsweise wie verwirklicht ihr eure Ziele?
Also wir verstehen uns inzwischen als Bildungsbewegung. Angefangen haben wir als Initiative für die Verbesserung der Situation von Lehrbeauftragten. Und es ist aber sehr schnell deutlich geworden, dass die Schieflage an den Universitäten ein Spiegel der Schieflage in unserer Gesellschaft ist und dass das ganz große strukturelle Probleme sind, die sich da auftun und die in der Gesellschaft insgesamt vorhanden und angelegt sind und dort eben auch verändert werden müssen. Und wir haben selber sehr negative Erfahrungen gemacht, eben auch mit dieser geringen Solidarität und mit diesem Konkurrenzverhalten, von dem ich vorhin erzählt habe, und haben aber auf der anderen Seite ganz viele Zuschriften deutschlandweit bekommen von Doktorandinnen, auch von Professorinnen und von Studierenden und auch darüber hinaus auch aus dem Ausland und haben inzwischen begriffen, dass es ein universelles Thema ist. Wir versuchen eben, diese Situation der prekär Beschäftigten öffentlich zu machen, eine Öffentlichkeit für die Situation zu sensibilisieren. Da sehen wir die größten Chancen. Wir müssen ein Bewusstsein schaffen oder ja, es geht eigentlich um eine Bewusstseinsveränderung. Es geht um einen Diskurs über den Wert von Bildung. Und erst wenn wir uns darüber verständigt haben, können wir Strukturen schaffen. Und das können wir nun mal machen, weil wir haben ja auch die Struktur geschaffen, die wir jetzt haben. Beziehungsweise die Strukturen so verändern, dass es eben möglichst überhaupt kein Prekariat mehr gibt. Denn Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen befinden sich immer in menschenunwürdigen Verhältnissen. Ja. Und das zahlt sich letztlich auch aus einer rein ökonomischen Perspektive heraus überhaupt nicht aus.
Seht ihr da irgendwie jetzt für die Zukunft schon einen Schritt in die richtige Richtung oder bewegt man sich da zurzeit noch auf dünnem Eis?
Dieser Unmut, der sich breit macht und dieses Nicht-Einverstanden-Sein mit dem System, vor allem auch mit dem Wirtschaftssystem, in dem wir leben, da sehen wir schon eine große Hoffnung drin, dass sich da ja die Menschen auch auf Inhalte verständigen können, auf gemeinsame, um dann eben auch strukturell was verändern zu können. Und insofern haben wir Hoffnung.